Wir haben uns in den letzten Wochen in einigen Predigten mit angeschaut, worauf es ankommt, unter anderem beim Leiten von Gemeinde. Es ging um Leiten, um ein dienendes Leiten. Das, was Christus seine Jünger lehrt. Es ging um Charaktereigenschaften und auch Hindernisse in der Persönlichkeit. Die Charaktereigenschaften, die gut sind, die wichtig sind, um Leitung in der Gemeinde wahrzunehmen und Dinge, die hinderlich sind. Und dann ging es um einige biblische Beispiele, Mose, Petrus. Und heute wird es nochmal um eine Person gehen. Und bei all diesen Personen und all diesen Dingen, wo es um Leitung geht, ist einmal auffallend, die Menschen, die leiten, sind keine Superhelden. Das sind keine Fehlerlosen. Das sind keine, die, wo alles stimmt. Die möglichst keine Charakterschwächen haben. Die möglichst keine Fehler haben. Oder was weiß ich, sie möglichst gut verdecken können. Im Gegenteil, es sind Menschen, gerade wenn man in der Bibel sieht, wie dort Menschen beschrieben werden, ist manchmal erschreckend, wie die Schwächen auch zutage kommen. Und wie schonungslos offen davon geredet wird. Auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite geradezu befreiend. Gott sucht sich keine Perfekten. Es gibt ein nettes Buch, Gott braucht keine Helden. Er ist selbst der Held und sucht sich Leute, die folgende Eigenschaften haben oder folgende Bereitschaften haben. Und darum wird es auch in der Predigt gehen. Das war jetzt ja, Leiten in der Gemeinde. Zur Freude leiten wird es heute gehen und Gott gebraucht Menschen, die andere zur Freude leiten, mit der Bereitschaft, sich beauftragen zu lassen. Menschen, die bereit sind, sich beauftragen zu lassen. Gott braucht Menschen, die bereit sind, trotz vieler Ungewissheiten, trotz vieler Fragen, den Auftrag Gottes zu leben, den er ihnen gibt. Es sind Leute, die Gott beruft und beauftragt zu leiten, die in Abhängigkeit von Gott und von Jesus leben. Es sind Menschen, die bereit sind zu lernen und die bereit sind, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und sie zu entwickeln, zu entfalten. Und es sind Menschen, die bereit sind zu dienen. Es braucht also Bereitschaft, nicht schon fix und fertig ausgebildete, fähige Menschen, sondern Menschen, die auf dem Weg des Leitens, der Berufung immer mehr dazulernen. Das ist das Gute und Schöne. Heute geht es um Nehemia. Wenn man jetzt einen Gang durch das Buch Nehemias vornimmt, dann wird man dort viele Schätze entdecken, auch in Bezug auf Leitung, und zwar die eigentlich testamentübergreifend, also von Alten und Neuen Testament, Schätze, die fürs Leiten wichtig sind, die am Leben von Nehemia zu erkennen sind. Dieses Buch zeigt viel über Nehemias Charakter, seine Gaben, seine Fähigkeiten und wie er Leitung wahrnimmt. Von daher möchte ich heute 7 Impulse geben aus diesem Buch, die für Leitung ganz wichtig sein können. Für Leitung in der Gemeinde, vielleicht entdeckst du auch für deine Leitung, die du wahrnehmen sollst, kannst, musst, wo auch immer, sei es in der Selbstleitung oder in der Leitung von Familie oder wie auch immer oder im Unternehmen. Nehemia war ein Jude, der in Susa lebte, heutiges Iran, also weit weg von Israel, weit weg von eigentlich seiner Heimat. Die hat er auch noch nie gesehen, da ist er noch nicht hingeflogen und auch noch nicht hingefahren mit dem Zug und nicht mit dem Auto und auch nicht mit dem Kamel. Er war noch nie da. Er ist in der Verbannung sozusagen geboren, als das Volk Israel weg musste, verschleppt wurde aus Israel und dann in Persien landete. Heutigen Iran liegt dieser Ort Susa, diese Stadt. Also Nehemia war ein Nachkomme dieser Verschleppten. Und er hat es bis zum Mundschenk des Königs von Persien gebracht. Also bis zum Mundschenk des mächtigen Königs der Welt damals. Und diese Entfernung, 1500 Kilometer von Jerusalem entfernt, hat ihn nicht davon abgehalten, immer wieder sich zu interessieren, wie geht es meinem Volk, wie geht es meinen Leuten, die dort noch leben, in Jerusalem, in eigentlich diesem zerstörten Land. Er wusste, dass diese Stadt Jerusalem eine enorme Bedeutung hat für sein Volk. Und er ist sehr daran interessiert, wie es den Leuten dort geht. Im ersten Kapitel dieses Nehemia-Buchs wird es deutlich. Wir können das ganze Nehemia-Buch nicht lesen heute, aber ich empfehle es mal zu lesen mit dem Hintergrund, wie leitet Nehemia eigentlich die verschiedenen Herausforderungen, die ihnen begegnen. Einer seiner Brüder macht sich aber auf den Weg von Jerusalem nach Susa und berichtet Nehemia, wie es dort steht, wie es dort geht. Dass die Stadt immer noch keine Mauern hat, das war damals eine Katastrophe, das heißt schutzlos, hilflos, jeder konnte sich dort bedienen, vieles lag in Trümmern. Sie war in einem ruinösen Zustand diesen Bericht bekommt Nehemia. Und was macht er? Da heißt es in Nehemia 1, Vers 4, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Er hätte auch denken können, ja gut, es ist einfach ätzend, dass es da so aussieht, aber mir geht's doch hier gut. Ich lebe hier in Susa, in Saus und Braus, als Mundschenk. Aber was er hier macht, zeigt, dass er sich mit seinem Volk vollkommen identifiziert. Es trifft sein Herz, was er dort hört. Es berührt ihn zutiefst. Es ist ihm nicht egal, wie es den Leuten geht, die zu seinem Volk gehören. Und wenn er sie noch nie gesehen hat und wenn sie weit entfernt sind. Er weint, er trauert, fastet, fängt an zu beten. Eigentlich steht hier, er fleht Gott an. Er fleht Gott für sein Volk, für seine Stadt an. Und bemerkenswerterweise, man weiterliest, er stellt sich voll drunter unter die Sünde seines Volkes. Und diese Sünde ist das, was eigentlich Sünde heißt. Rebellion, Aufstand gegen Gott und Misstrauen, dass Gott es gut macht mit meinem Leben. Egal, wie die Situation gerade aussieht. Dass Gott es auch gut macht mit dem Volk. Egal, wie die Situation aussieht. Das war genau der Grund, warum sie in die Verbannung geführt wurden. Weil sie Gott das Vertrauen aufgekündigt haben. Weil sie den Aufstand gegen Gott geprobt haben, haben gesagt, wir trauen das Gott nicht mehr zu, dass er uns hier rettet und hilft. Wir verlassen uns lieber auf andere Heere, Mächte und andere Armeen und Nationen, dass die uns zur Seite stehen. Nehemia zeigt nicht in der Verbannung in Persien mit dem Finger auf die anderen, sagt, die anderen waren es doch. Es waren doch die anderen, es waren die Vorfahren. Was kann ich denn dafür? Ich hab mich nicht so doof verhalten wie die, ist doch nicht meine Schuld. Er sagt, wir alle haben gesündigt, ich stehe hier mit voll drunter. Und er sagt auch, mein Vaterhaus und ich, wir haben gesündigt. Ha, und du hast gesagt, wenn wir den Aufstand proben gegen dich, wenn wir rebellieren, dann wirst du uns in ein fremdes Land führen. Und dann sagt er, aber wenn wir wieder umkehren, wenn wir unsere Hände dir entgegenstrecken und uns ausstrecken nach dir, dann hast du auch versprochen, du wirst uns wieder zurückbringen in das Land. Und deswegen vergib uns und hilf uns. Er sagt, Tag und Nacht flehe ich zu dir, für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan, auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du uns durch Mose, deinen Diener und Bevollmächtigten gegeben hast. Er schimpft also nicht auf sein Volk, er klagt nicht an, er verurteilt nicht, sondern stellt sich voll mit runter. Wir waren es, vergib uns, wir brauchen dich und steh bitte zu deinem Wort, steh zu deinem Wort, rette uns. Und er sagt, gib mir Gelingen. Er legt sozusagen Gott auf sein Wort fest. Du hast gesagt, dass du uns nach Hause bringst, wenn wir umkehren. Und ich will umkehren. Ich möchte um Vergebung bitten. Ich möchte bitten, dass du uns rettest. Nehemia weiß, zum welchem Gott er betet, an wen er sich wendet. Das ist der erlösende, befreiende, mächtige Gott ist, der mit großer Kraft sich Israel zuwendet. Bei all dem Chaos, das passiert ist. Das weiß er, er kennt Gott und er rechnet mit diesem befreienden Gott. Und es ist gut, wenn wir das tun. Deswegen erst ein erster wichtiger Impuls für Menschen, die leiten. Frauen und Männer, die leiten, lieben ihre Gemeinde und identifizieren sich mit ihr. Sie beten, fasten, flehen für sie zu Gott, bitten ihn um Hilfe, Führung und Rettung. Wenn wir dabei sind, Älteste zu wählen und ihr vielleicht überlegt, wen kann ich vorschlagen? Die Zettel habt ihr bekommen oder sie liegen noch im Fach, bitte ich euch, die gleich mitzunehmen. Wen kann ich vorschlagen? Es müssen Menschen sein, die sich mit Gemeinde identifizieren, die sagen, es ist meine Gemeinde. Ja, es ist nicht alles gut. Es sind auch manche Dinge auch schlecht, aber es ist doch meine Gemeinde. Manchmal weine ich über die Gemeinde und ich freue mich genauso, wenn es gut läuft und juble und freue mich dran und danke Gott für sie und bete auch für sie und flehe für Gott, bei Gott für sie. Und ein zweiter Impuls, Frauen und Männer, die leiten, lernen ihren befreienden, vergebenden und machtvollen Gott immer besser kennen. Sie sind in der Lage, auf ihn zu hören und vertrauen ihm ihre Gemeinde an. Oder sollte man sagen, ihm seine Gemeinde an. Weiter geht's mit Nehemia. Er ist also Mundschenk des mächtigen Herrschers der damaligen Welt. Und das war kein Bundeskanzler oder keine Regierung, auf die man beim kleinsten oder größten Fehler draufgehauen hat. Und die dann wie geprügelte Hunde manchmal durch die Gegend liefen. Das waren echte Respektspersonen. Man würde vielleicht heute sagen, es waren sogar Despoten, die man nicht so einfach anquatscht, wo man nicht so einfach eine Petition loshaut, sondern wo man sich sehr genau überlegen musste, wie spricht man sie an und wann darf man das überhaupt. Und dann gab es eine ganze Reihe Menschen, die man vorher durchlaufen musste, um überhaupt eine Audienz zu bekommen, wenn es denn für einen normalen Menschen überhaupt ging. Und sogar der Mundschenk musste Respekt haben vor diesem König und konnte ihn nicht einfach anreden. Traf man ihn in schlechter Stimmung an, konnte das ziemlich ins Auge gehen oder ins Grab. Nehemia aber hatte 4 Monate lang gebetet und Gott angefleht und einen Plan geschmiedet. Er hat gebetet und einen Plan entworfen. Er hat gebetet und gearbeitet. Und den setzt er jetzt um. An einem günstigen Tag riskiert er sein Leben und erläutert diesem König, seinem König, seinen Plan. Und der lautet, zurück nach Jerusalem und Stadtmauern aufbauen. Als Chefmundschenk. Da konnte man schon denken, dass der König vielleicht nicht so sonderlich begeistert ist. Und was passiert? Der König sagt nicht, was fällt dir überhaupt ein? Weißt du eigentlich, wo du herkommst und dass du hier, wer du bist hier in diesem Land? Sondern er sagt, wie lange willst du bleiben und was brauchst du dazu? Und dann lässt er seinen Chefmundschenk ziehen und gibt ihm alles, was er braucht, mit vieles an Bauholz und Passierscheine für die Landesfürsten, durch dessen Land er ziehen muss, gibt ihm alles mit vorbereitet. Vorbereitet durch das Gespräch mit Gott, vorbereitet durch das kluge Nachdenken, gut vorbereitet. Er hat nicht gesagt, ich mache nichts, bevor ich nicht irgendeinen Brief vom Himmel bekomme. Aber er hat auch nicht gesagt, das Gebet ist jetzt gilt es zu handeln und nicht zu beten. sondern beten und seinen von Gott geschenkten Verstand einschalten. Dann heißt es, der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Nehemia wusste, woher er das alles hat, warum das gelingen konnte. Und trotzdem hat er keine Garantie, trotzdem hat er sein Leben eingesetzt, hat was riskiert. Er hat was riskiert, um seinen Auftrag umzusetzen. Und im Prinzip ist das der dritte Impuls. Frauen und Männer, die leiten, lernen mutig Entscheidungen zu treffen. Sie riskieren etwas, weil sie wissen, Gott ist mit seiner großen Güte mit ihnen. Nicht sicher, erst auf alle Sicherheiten warten. Erst alles mit doppelt, dreifach und vierfachem Boden, damit es auch wirklich gut. Erst muss ich es wissen. Sie vertrauen. Ein Sprung einige Monate weiter. Nehemia ist in Jerusalem angekommen. Er macht sich mit wenigen Vertrauten zusammen ein Bild von der Lage. Nachts zieht er los und guckt sich die Mauern an. Nein, und es ist jetzt nicht der nächste Impuls, dass Gemeindeleiter nachts arbeiten, mit wenigen Vertrauten die Mauern des Gemeindehauses sich angucken, sondern der nächste Impuls kommt ein bisschen später. Er verschafft sich also mit wenigen Vertrauten einen Überblick. Wie sieht denn überhaupt die Lage aus hier? Wie schlimm ist das denn? Was muss ich hier tun? Bevor er irgendwie groß von seinen Plänen erzählt, guckt er erst mal und denkt nach und weiht einige wenige ein. Und dann geht er zu den Verantwortlichen der Stadt und sagt Folgendes. Nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja ans Werk, bauen wir sie auf, und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Ich finde das eine dermaßen ermutigende Situation hier. Nehemia macht die Augen auf. Er sieht und sagt, das ist hier ein Trümmerhaufen. Das ist eine trostlose Lage, von der wir stehen. Machen wir uns nichts vor, reden wir es nicht schön. Und dann sagt er, ich erzählte ihnen aber auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen hat. Wie die gütige Hand meines Gottes. Nehemia redet von dem gütigen Gott. Und er redet nicht nur von dem gütigen Gott, sondern er hat ihn erlebt. Und er sagt, trostlose Lagen und Trümmerhaufen sind Spezialgebiet unseres gütigen Gottes. Gibt also nichts Besseres, als mit diesem mächtigen, gütigen Gott ans Werk zu gehen. Und offensichtlich ist er durch dieses zeugnishafte Reden, das er erzählt, wie er Gott erlebt hat in seinem Leben, in seinem Handeln, ermutigt er die Verantwortlichen dieser Stadt und die sagen, auf geht's, lasst uns ans Werk gehen. Ja, wir wollen voller Eifer loslegen. Wir wollen loslegen, wenn diese trostlose Lage, unter der wir jahrelang gelitten haben, vielleicht haben sie jahrelang die ganzen Stadtmauern und verbrannten Tore gesehen, haben wir gesagt, ach du Liebe, wird eh nichts mehr. Was leben wir, wie schlecht geht's uns und wie schlimm ist alles und wie katastrophal und ach, wenn Gott doch helfen würde. Und jetzt erleben sie einen Mann, der mit Gott etwas erlebt hat und lassen sich ermutigen. Ein vierter Impuls. Frauen und Männer, die Gemeinde leiten, lernen der Gemeinde auch in schwierigen Zeiten Mut zu machen und verweisen auf Gottes große Möglichkeiten. Sie machen Mut, Gott zu vertrauen. Wenn ihr jemanden sucht, den ihr vorschlagen wollt, guckt, wo sind Menschen in der Gemeinde, die Mut machen, die auf Gottes Möglichkeiten verweisen. Dann, wenn es ziemlich trostlos aussieht, die Mut machen zu vertrauen. Und die erzählen davon, wie sie Gottes Führung in ihrem eigenen Leben oder auch vielleicht im Leben der Gemeinde erlebt haben. Und kaum heißt es, kommt schon als der erste Dämpfer, Kaum heißt es, sie machen sich voller Eifer an die Vorbereitungen zu diesem wichtigen Unternehmen, kommen die Widerstände. Wer leidet, rechnet damit, dass Widerstände in der Gemeinde auf ihn zukommen. Und was hier anfängt, als das Volk Gottes tut, was Gottes Plan ist, bleibt ein treuer und fieser Begleiter in Nehemias Leben und in Nehemias Leitung. Es gibt bei Nehemia eine unheilvolle Dreieinigkeit. Und diese unheilvolle Dreieinigkeit heißt Sanballat, Tobia und Geshem. Sie lassen Nehemia und den Einwohnern Jerusalems in der ganzen Bauzeit keine Ruhe. Sie lassen keine Gelegenheit aus, Chaos zu verbreiten, kommen nicht aus dem Volk Gottes, Chaos zu verbreiten, Unruhe und Misstrauen zu stiften, zu verunsichern, zu destabilisieren und zu entmutigen. Kaum haben sie sich voller Eifer ans Werk gemacht, kaum sind sie voll ermutigt, kommt wie mit der Flachschaufel einer und ständig und prügelt auf sie ein. Und jetzt ist die Zeit der Leiter gekommen. Einige Verse, wie das aussieht, diese Entmutigung. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Oder ein Kapitel weiter, so geht es ja durch. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken. Also mit Pauken und Trompeten entmutigen sie, entmutigen sie, entmutigen sie. Und als Sanballat und Tobia, die Araber, die Ammoniter und die Leute von Aschdod erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems vorging und sich die Lücken zu schließen begannen, gerieten sie in Wut. Sie verschworen sich und beschlossen, bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung anzurichten. Und so geht das die ganze Bauzeit wieder. Das kann doch wohl nicht wahr sein, muss man vielleicht denken. Jetzt haben sie mit Begeisterung und auch im Gehorsam gegenüber Gott das Werk angefangen. Und schon droht Krieg, Entmutigung, Lästerung, Spott. Das muss man psychisch auch erstmal aushalten. Sowohl als sie, die arbeiten, auch als Leiter. Und wie reagiert Nehemia? Er ist nüchtern genug, mit diesen Widerständen zu rechnen und damit umzugehen. Und er tut drei Dinge. Er stellt sich entschlossen diesem Widerstand entgegen. Er bleibt beständig im Gespräch mit Gott. Und er arbeitet weiter und ermutigt die Einwohner Jerusalems immer weiter. Er ermutigt sie immer weiter. Jetzt haben wir so viele Verse gelesen, wo es um Entmutigung geht. Jetzt die Verse, wie Nehemia reagiert. Ich ließ ihnen ausrichten, das ist nach dem ersten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, wir seine Diener machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf, euch aber geht Jerusalem nichts an. Das ist mal eine Ansage. Denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch, ihr habt auch euch nie um die Stadt verdient gemacht. Ja. Fehlt noch, da steht, also haltet die Klappe. Als nächstes, da unser Gott, sagte ich, hör doch, wie sie über uns lachen. Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen. Lass sie gefangen weggeführt werden und selber die Verachtung zu spüren bekommen. Kann man denken, also sowas betet man doch nicht, aber alle Liebe. Betet doch, segne sie, tu ihnen Gutes. Was Nehemia hier macht, ist, er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Und er weiß, wo er mit seinem Zorn hingehen kann. Zu Gott, er sagt, Gott, das ärgert mich hier. Ich werde hier was noch verrückt, strafe sie. Wie Gott damit umgeht, ist seine Sache. Die Rache ist mein, spricht Gott. Und Nehemia weiß das. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht zum Schutz gegen sie Wachen auf. Beten und arbeiten. Gott um seine Möglichkeiten anflehen, um Weisheit und sein Krebs einschalten. Sein Verstand einschalten und Wachen aufstellen. Und nicht sagen, brauchen wir alles nichts, wir brauchen nichts zu tun. Wir tun erst dann was, wenn der Brief vom Himmel kommt. Nein, wir schalten unseren Kopf ein und stellen Wachen auf, damit dieser fiese Möb da nicht uns unser ganzes Werk zerstört. Als ich die gefährliche Lage sah, trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder und für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und euren Besitz. Er sieht diese gefährliche Lage wieder, ein Mann, der den Blick hat dafür. Und er sagt, habt keine Angst. Erinnert euch, wie gut und wie groß Gott ist. Vergesst nicht so schnell, was ihr mit Gott erlebt habt. Vergesst es nicht. Und kämpft. Zieht euch nicht zurück. Schließt nicht Gemeindehaustür von innen ab. Und sagt, solange wir hier in unserem... Sondern kämpft für eure Brüder und Söhne und Töchter. Kämpft für das Volk. Es kommen Widerstände bei dem, was der Auftrag der Juden ist, und zwar äußere und innere. Später kommen innere Widerstände, da beuten sie sich gegenseitig aus. Die Reichen verlangen von den Armen Zinsen und leihen ihnen etwas. Sie können es nicht wieder zurückbezahlen. Sie beschäftigen sich mit sich selbst. Die Gemeinde, könnte man sagen, ist schwer mit sich selbst beschäftigt. Drohen, den Auftrag aus dem Blick zu verlieren. Und immer wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit wegzuleiten von dem eigentlichen Auftrag, schreitet Nehemia ein und ruft das Volk auf, wieder für Gerechtigkeit zu sorgen, zum Teilen, zur Einheit, die Not der anderen im Blick zu haben und weiterzuarbeiten. Deswegen ein weiterer Hinweis oder ein weiterer Impuls. Männer und Frauen, die Gemeinde leiten, lernen mit Widerständen umzugehen und stellen sich ihnen entgegen. Und ein sechster Hinweis, Frauen und Männer, die leiten, beten und arbeiten. Sie lernen standhaft auf Gott ausgerichtet zu denken und zu handeln, halten im Sturm die Richtung und den Fokus auf den Auftrag Gottes. Merkt schon, eigentlich brauchst du ein Team. Ein Team, das sich in der Gemeindeleitung gegenseitig ergänzt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Team arbeiten. Dass wenn einer den Fokus verliert, die anderen sagen, hier, komm, lass uns wieder den Fokus in den Blick nehmen. Lass uns wieder das Eigentliche in den Blick nehmen. Lass uns wieder fokussiert sein, Aufmerksamkeit auf das, was Gott vorhat, mit uns richten. Uns nicht verlieren in vielen anderen Dingen. Beten und arbeiten heißt wissen, dass wir hier an etwas arbeiten. Damals Nehemia und wir hier in der Gemeinde, was mit rein menschlichen Möglichkeiten nicht funktioniert und nicht erreicht werden kann, nicht zum Ziel kommt. Das heißt, beten und arbeiten zum Ersten. Und es heißt zu wissen, dass wir beschenkt sind und begabt und unser Auftrag ist, unsere Gaben einzusetzen. Unseren Verstand einzusetzen und die von Gott geschenkten Gaben einzusetzen zum Leiten der Gemeinde. Mit Gottes Möglichkeiten rechnen und die Möglichkeiten, die Gott schenkt, voll ausschöpfen. Und dann kommt sozusagen das Ziel dieser Leitung. In einer Rekordzeit von 52 Tagen haben sie diese Mauer aufgebaut. Also wenn da mal nicht Gott mit im Spiel war. Sie waren völlig fokussiert auf diesen Auftrag, immer wenn es darum ging, da die Aufmerksamkeit zu verlieren, hat Nehemia sie ermutigt, sie auch korrigiert, auch gesagt, so geht's nicht, wir müssen hier weiterarbeiten. Und sie haben den Auftrag erledigt, die Mauer aufgebaut, die Tore eingesetzt und alles fertiggestellt. 52 Tage. Aber nicht, dass wir uns jetzt fragen, was machen wir eigentlich mit unserem Bau falsch? Dass wir ihn nicht in 52 Tage fertig haben. Die hatten wahrscheinlich nicht so eine komplizierte Technik da hinten drin. Sie sind mit Gott unterwegs. und haben alles zu Ende gebracht. Was muss das für das Volk eine Befreiung und ein Fest gewesen sein? Und als krönenden Abschluss des Baus und als, könnte man sagen, als Startschuss für das Volk zum Aufbruch und zur Erneuerung kommt Esra, ein Kollege von Nehemia, der den Tempel schon mit aufgebaut hat, kommt Esra und liest, sammelt sie alle zusammen am Schafstor, an einem Tor von Jerusalem und liest ihnen das Wort Gottes vor. Das machen sie den ganzen Vormittag, vom frühen Morgen bis zum Mittag. Ganz faszinierend. Und alle hören aufmerksam zu. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie, berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Also Esra kommt und hat die Schriftrolle, hat das Wort Gottes, und sie beten erstmal an, machen erstmal Lobpreis. Und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, sodass man verstand, was gelesen wurde. Und Nehemia, der Statthalter, der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das Ziel dieser ganzen Leitung, dass das Volk in die Freude am Herrn kommt. Dass das Volk sich an Gott freut, dass das Volk ihren großen, befreienden, rettenden, heilenden, aufrichtenden, auch korrigierenden, ermahnten Gott feiert, der sie wieder aufrichtet, dass die Stadtmauern aufgebaut wurden, dass der Tempel aufgebaut wurde. Das war für sie ein Zeichen: Gott ist da. Und Gott ist mit uns und er meint es gut. Er richtet uns wieder auf. Wir sind noch nicht verloren. Er hat mit uns noch nicht abgeschlossen. Es sah alles trostlos aus. Aber unser Gott ist da und er baut uns auf und er ermutigt uns. Das ist sozusagen das Ziel mit der ganzen Aktion, des ganzen Auftrags, des ganzen Plans, auch des Plans Gottes mit seiner Gemeinde. Zur Freude leiten. Zur Freude an Gott, zur Freude an seinem aufrichtigenden, korrigierenden, befreienden Handeln. Zur Freude an seinem Wort. Zur Freude und zur Mut machen, dass er der Stärkere ist, der aus nichts was machen kann, aus Trümmern wieder was ganz Wunderbares aufbaut. Deswegen ein letzter Hinweis: Frauen und Männer, die leiten, haben das eigentliche Ziel Gottes mit seiner Gemeinde im Blick, zum Hören auf Gottes Wort und zur Freude an dem rettenden, befreienden, wiederherstellenden, als Ziel bringenden, ewigen Gott anzuleiten. Timotheus sagt: Wer den Dienst eines Leiters, einer Leiterin anstrebt, strebt eine schöne Aufgabe an. Als Leiterin, als Leiter von Gemeinde, Menschen zur Freude an Gott und an Gottes Wort zu führen, ist wahrlich eine geniale und schöne Aufgabe. Amen.